Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute, Christian, sind wir nicht allein, sondern wir haben den lieben Robert zu Gast. Hallo Robert. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch kurz mal vor und sag ein paar Sätze zu dir.
Sehr gerne. Ich bin Immobilienunternehmer aus München. Wir haben vor 8 Jahren hier angefangen, eine Immobiliengruppe aufzubauen. Bin auch Unternehmensberater seit über 20 Jahren und berate Unternehmer in verschiedenen Unternehmerphasen, von Krisenberatung bis zu, wie man ein Unternehmen skaliert und groß macht. Und da ich vor rund einem oder dreiviertel Jahr nichts mehr zu tun hatte im Immobilienbereich, wir hatten ja durch die Zinskrise in München speziell sehr viele Schwierigkeiten, hatte ich einfach gesagt, jetzt gehe ich auf Social Media drauf, mache hier mal einen Kanal auf, um meine Unternehmensberatung wieder hochzubringen, um Workshops zu machen, immer schon mein Traum gewesen. Und deshalb habe ich auf Social Media einen Kanal aufgebaut, hatte wahnsinnig viel Glück damit. Und deshalb bin ich jetzt auch hier im Podcast drinnen, weil das funktioniert hat.
Ja, also auf jeden Fall bist du bei mir auch immer ganz oben angezeigt. Und ich freue mich immer, wenn ein neues Video von dir kommt, weil ich das echt spannend finde, welchen Unternehmer-Content du da machst.
Großartig.
Das gibt es ja echt nicht viele Leute, die wirklich sagen, ich mache mal was Unternehmer interessiert und wirklich auch so praxisnah. Und ja, also wirklich, wirklich toll. Also ich bin ein großer Fan von deinem Content.
Dankeschön.
Natürlich genauso wie von dem Content von dem Fabian.
Ja, danke für die Blumen.
Ebenso. Ich kenne euch beide auf Social Media und kann das nur zurückgeben. Dankeschön.
Robert, du hast ja ein großes Thema, auf das wir heute noch zu sprechen kommen wollen. Das finde ich super spannend und wurde ich tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal, ich denke, durch deine Videos von Mandanten gefragt. Und zwar, ja, wie funktioniert das denn mit dem Verein für Unternehmer? Das müssen wir heute auf jeden Fall noch beleuchten. Mhm. Aber vorher wollte ich noch mal so kurz anknüpfen an deine Vorstellung. Du hast gesagt, du bist oder warst Bauunternehmer. Ich habe in deinen Videos aber auch gesehen, du warst Inkasso-Unternehmer. Also du hast ja schon viel unternehmerisch erlebt. Willst du da vielleicht noch mal so ein paar Insights teilen, was du da bisher genau gemacht hast und was da so deine Erfahrungen waren?
Ich denke, ich habe mich sehr, sehr viel mit rechtlichen, steuerlichen Themen als Unternehmer immer wieder beschäftigt, auch aufgrund der Unternehmensberatung heraus. Und ich habe angefangen als Inkassounternehmer. Ich hatte mit meinem ersten verdienten Geld als Selbstständiger bundesweit damals Forderungspakete von Anwälten, von Ärzten gekauft, um die dann gegen Unternehmer und Firmen durchzusetzen. Und habe dann sehr schnell erkannt, dass es geht schon, dass es ein Business draus entstanden, aber es ist viel einfacher, Unternehmer zu beraten, wie sie sich vor mir schützen können. Ja. Und so ist quasi meine Unternehmensberatung damals entstanden, Vermögensschutz anzubieten, wie man Holding-Modelle aufbaut. Und dann aber, wenn man konsequent ist, muss man hier auch die Holding vor dem Unternehmer schützen. Weil letztendlich, wenn ein Unternehmen baden geht, geht auch immer der Unternehmer mit baden als Geschäftsführer, weil der da auch nicht mit Bürgschaften und Pflichtverletzungen und Straftaten, was es alles gibt bei einer GmbH, nicht ungeschoren davonkommen wird. Und da muss auch seine Holding vor dem Unternehmer geschützt werden. Und so wird das halt stetig immer weiter aufgebaut.
Mhm. Ich habe auch so ein Video gesehen, du verhandelst nicht oder empfiehlst Unternehmern nicht zu verhandeln, wenn sie beispielsweise Lieferanten haben, die nicht ihre Rechnung bezahlen.
Zwei Dinge dazu. Zum einen würde ich niemals Außenstellen hinterherlaufen. Das ist nicht mein Geschäft. Mein Geschäft ist es, Unternehmer erfolgreich zu machen, Workshops zu geben und so weiter oder Beratung anzubieten. Aber mein Geschäft ist es nicht mehr, das habe ich früher gemacht, mein Geld einzutreiben. Das macht keinen Sinn. Und es ist sehr, sehr undankbar, wenn ein Kunde nicht zahlen möchte oder nicht zahlen will. Im ersten Punkt ist er unzufrieden, dann sollte man am besten aus Reputationsgründen seinen Auftrag stornieren und canceln und mit dem ein gutes Ending finden. Und im Fall, wenn er nicht zahlen kann, was bringt es dann? Ja? Die Gläubiger, Unternehmer sollten immer die Fehler bei sich suchen, wie sie es geschafft haben, eine offene Forderung zu ermöglichen. Das hat immer die Gründe beim Unternehmer und nicht beim Kunden, der quasi sich auf diese Möglichkeit eingelassen hat. Und so gesehen sollte man dann einfach aufgeben und lieber seine Schaffenskraft auf neue Einnahmen ausrichten und das später besser zu machen, aber nicht mehr hinterher zu laufen.
Mhm. Da ist schon was dran, wie oft ich mich schon geärgert habe, weil vielleicht eine Rechnung nicht bezahlt wurde und dann da zu viel Fokus eigentlich auf dieses Thema gelegt habe, statt dann irgendwie zu schauen, wie man eigentlich den Kunden hilft, die einen bezahlen und ja gerne mit einem zusammenarbeiten. Da ist auf jeden Fall schon was dran, ja. Also
genau.
Kann ich 100% unterstreichen.
Ist nicht mein Geschäft, mache ich nicht, ja, und bringt mich nicht voran. Vor allem auch, es kostet nur Energie auf beiden Seiten, ja. Und man sollte Dinge machen, die einem Energie bringen. Und das ist definitiv das, was überhaupt keine Energie bringt, Geld hinterherzulaufen. Das macht keinen Spaß.
Mhm. Am spannendsten fand ich ja auch deine Tipps, oder da gucken, glaube ich, auch viele Unternehmer ganz verblüfft, wenn sie das hören, aber ich glaube, da ist schon was dran. Unternehmer, die mehr als 4 Stunden am Tag arbeiten, sind selbst schuld. oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt Worte in den Mund lege. Fand ich auf jeden Fall auch inspirierend.
Es ist schon wichtig natürlich, in der Anfangsphase hat man schon viel zu tun und möchte ja schnell vorankommen. Ja. Aber wenn ich jetzt überhaupt ausgelastet bin oder sehr viel jeden Tag mache, ist es ein deutliches Zeichen, dass ich das Falsche mache und dass ich meine Zeit verschwende, nicht richtig einsetze, es nicht schaffe, über Mitarbeiter ein Unternehmen weiter aufzubauen, was irgendwann jeder benötigt, um voranzukommen, ja, meine Prozesse nicht im Griff habe und letztendlich, wenn man mal ehrlich sind, hat jeder Unternehmer nicht viele Stunden am Tag, wo er gut arbeiten kann, also das Unternehmen wirklich voranbringen kann und das meiste wird doch eher verschwendet und dann ist es nicht eine gute Arbeit gewesen. Also ich habe nicht mehr als 2, 3, 4 gute Stunden am Tag, wo ich wirklich was bewegen kann und die übrige Zeit könnte ich mir auch sparen und spare sie mir auch meistens.
Ja, du hast das ja dann auch so ein bisschen ausgeschmückt, da habe ich mich irgendwie auch wieder gefunden,
ja.
Zum Beispiel auch nicht ans Telefon zu gehen. Das ist zum Beispiel bei mir auch so ein Grundsatz, dass ich eigentlich nur mit festen Terminen mit irgendwelchen Leuten spreche. Manche finden das vielleicht hochnäsig oder so, aber eigentlich kannst du ja nur effizient einen Tag gestalten, wenn du jetzt nicht ständig unterbrochen wirst durch irgendwelche Telefonate zum Beispiel.
Das ist mega wichtig heutzutage. Vor allem haben wir so gute technische Möglichkeiten, selbst für Solo-Unternehmer, die alleine sind, über Calendly und solche Lösungen zu arbeiten. Und ich finde, man muss immer, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, selber als Unternehmer Vorgaben machen, wie man mit einem Kunden zusammenarbeiten möchte, wann man erreichbar ist, wie man erreichbar ist, wie man Termine ausmacht. Ja. Und wenn man nur reagiert auf seinen Tagesablauf, dann wird man nie viel schaffen. Was auch richtig ist, was mir sofort auch Kommentare auf Instagram geschrieben haben, ist es, dass man dadurch Kunden verliert. Wenn man nicht erreichbar ist und einen Termin zuerst benötigt, wird man Kunden verlieren. Aber man muss, um ein Unternehmen groß aufzubauen, immer zu Nein sagen können. Wenn der Kunde nicht genau zu seinen Abläufen oder zu seiner Kompetenz passt, ja, dann wird einem das Geld, was man mit den Kunden verdient, nicht weiterbringen. Es ist vergiftetes Geld, was eigentlich falsch ist. Man sollte nicht jeden annehmen. Ja. Es muss wirklich passen. Mhm. Und das eben auch die telefonische Erreichbarkeit, Terminmöglichkeiten, ist ein wichtiger Faktor, um voranzukommen. Wenn das nicht passt, ja, dann würde ich das einfach nicht annehmen. Und dann bleibt es ihm auf der Strecke, aber so ist es halt. Man kann nicht alles machen.
Ja, ich finde das auch verrückt, wie gut manche Unternehmen darin sind, sich oder Unternehmer darin sind, sich zu fokussieren, ja, die dann also wirklich auch Geschäftschancen ablehnen, weil sie sagen, okay, das ist vielleicht eine Chance, aber jetzt nicht so erfolgversprechend, wie als wenn ich mich auf mein eigentliches Unternehmensziel fokussiere und da halt hart weiter dran arbeite, ja.
Und das ist auch der entscheidende Punkt, diese Fokussierung, ja. Das habe ich erst vorgestern in einem Workshop gehabt, in Köln, den ich gehalten habe. Wenn man sich fokussiert, ja, dann geht das immer nur für eine kurze Zeit, weil wenn du dich auf was fokussierst, gehen viele Themen an dir vorbei. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen, das ist eher Fokussierung, ja. Also musst du es schaffen, in kurzer Zeit mit deinem Fokus etwas wirklich zu erreichen, bevor die Probleme dich wieder einholen, weil du dann die anderen Dinge um dich herum ausgeblendet hast, ja. Mhm. Und das ist wirklich unternehmerisches Vorgehen, wie man das machen sollte. Das gehört absolut dazu.
Ja, bei uns hat das sogar eine Ehediskussion ausgelöst, als ich dein Video gesehen habe, das dann darin mündete, dass man auch keine Pfandflaschen wegbringen sollte als Unternehmer.
Das, oh, gefährlich.
Das hat mir natürlich auch gut gefallen.
Ja, das sind so alles so Kleinigkeiten teilweise auch.
Ja, also ich meine, das ist natürlich ein bisschen sicherlich überspitzt gemeint, ne? Aber letztendlich steckt da ja viel drin, ne? Oder auch dieses Thema Online-Shopping, dass man dann halt nicht irgendwelche Retouren ständig verpackt und wieder wegschickt, wenn man mal überlegt, welchen Stundensatz man eigentlich in der Zeit erwirtschaften könnte, ja.
Ich hätte euch mal einen Pfandflaschen-Hack hier aus dem Büro in Freiburg von uns gebracht.
Gerne.
Wir sind hier einige Unternehmer und Unternehmerinnen auf der Etage und wir haben einen Pfandflaschen-Sammelbehälter. Da schmeißt die ganze Etage, schmeißt die Pfandflaschen da rein und dann haben wir eine sehr nette Dame, die dann ja mal was zu trinken und zu essen von dem Pfandflaschengeld dann besorgt, die hier auch so ein bisschen sich um die Büroetage kümmert. Also das kann ich euch mitgeben, ja, als Pfandflaschentrick.
Klar, es gibt auch die Möglichkeit, seine Sachen liefern zu lassen. Der Lieferdienst nimmt die Pfandflaschen wieder mit, ja. Aber ich habe das für mich nie geschafft. Ich habe kein Büro, ich arbeite meistens unterwegs im Auto, alles remote. Meine Mitarbeiter sind auch alle im Homeoffice, ja. Und ich kriege das nicht auf die Reihe. Also ich habe da schon vieles probiert, aber irgendwann vor Jahren stand ich das letzte Mal vor einem Pfandflaschenautomaten und habe dann gesagt, was mache ich hier? Der war ausgefallen, es hat gestunken ohne Ende, ja. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich weiß, es ist nicht der optimale Weg, aber man kann eben nicht alles schaffen.
Ja, aber so sollte man das immer beleuchten, ja. Wie hoch ist eigentlich sein Stundensatz, den man jetzt verliert, indem man diese anderen Sachen macht, ja?
Es ist gar nicht so der Stundensatz, ja. Das habe ich auch immer wieder in den Kommentaren gehört, ja. Da war von Turbokapitalisten, die dann gesagt haben, genau so ist es, ja. Ich kann in der Zeit 500 Euro verdienen, ja. Ich kann in der Zeit auch mehr nichts tun. Rumhängen, mal schlafen von mir aus auch. Also es ist nicht nur, dass ich sage, in der Zeit kann ich Geld verdienen. Das ist meistens nicht der Fall, dass ich dann Geld verdienen könnte. Aber ich möchte einfach nicht irgendwo anstellen und meine blöden Pfandflaschen abgeben. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr gehabt. Mhm. Und dann und durch das permanente Wegschmeißen habe ich diese Belastung nicht. Das ist auch so eine Philosophie, Minimalismus zu haben, nicht immer alles horten zu müssen, was man vielleicht niemals nie wieder braucht. Ja. Und das mit dem Thema Retourenpakete hat auch viele natürlich getriggert. Ja. Aber das ist keine Verschwendung. Ich bestelle nachhaltiger, weil ich mir wirklich Gedanken mache, ob ich das behalten möchte. Ich bestelle nicht einfach Zeug zu mir rein, was ich nicht brauche, was ich zurückschicke, sondern nur Dinge, die ich wirklich davon ausgehe, dass ich sie benötigen werde.
Also Temu hat noch kein Paket an dich geliefert.
Oh Gott, ja. Niemals, ja. Niemals, ja, genau.
Ja, so eine Weisheit, die wir hier im Podcast, glaube ich, noch nicht so bedacht haben, Fabian, müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken. Stelle ich dir jetzt gleich mal die Frage, was ich auch bei Robert im Video gesehen habe, was ich ganz cool fand. Das Geld muss raus, sonst verschimmelt es.
Ja.
Wir haben jetzt hier für unseren Podcast natürlich noch nicht so sehr investiert, ja. Aber eigentlich ist das ja auch eine ziemlich coole Weisheit, finde ich. Also für Unternehmer zumindest, oder?
Ja, das wurde auch teilweise falsch verstanden. Also ich meine damit, dass das Geld im operativen Unternehmen nicht bleiben soll. Viele Unternehmer machen den Fehler, dass sie zu viele Rücklagen im operativen Geschäft aufbauen. Und wenn man halt ein volles Konto hat, dann macht es fett und unbeweglich. Erstmal tendieren dazu, Geld der Liquidität zu versickern. Man gibt mehr Geld aus, man kauft sich Dinge, die man vielleicht im Unternehmen gar nicht mehr benötigt, ja, hat zu hohe Preise für Mitarbeiter, zahlt zu viele Gehälter und so weiter. Und wenn aber mal eine Krise kommt, und die bekommen wir immer wieder, es ist unvorhergesehene Dinge können passieren im Unternehmen oder in der Wirtschaft. Und wenn man viel Liquidität, Rücklagen gehortet hat, dann macht man nichts, zu lange nichts. Ja. Das heißt, man sitzt das dann aus und möchte nicht unbequemerweise jemanden ausstellen zum Beispiel. Man reagiert viel zu spät. Ja. Und wenn man wenig Liquidität im operativen Unternehmen vorhält, dann ist man gezwungen, viel schneller auf solche Dinge zu reagieren. Das heißt, man wird viel agiler. Mhm. Und rausnehmen heißt ja, du musst es ja nicht verschwenden. Es heißt ja nur, dass du es entweder privat nimmst und von mir aus auch privat in Immobilien investierst oder ausgibst in deine Fortbildung, was sehr viel Sinn macht, ja. Oder in deine Holding halt ausschüttest, sicher, anfechtungssicher und so weiter. Auch da kannst du es ja halten und vielleicht in neue Ideen investieren, aber halt nicht im operativen Geschäft belassen. Das war mein Punkt. Mhm. Also da ist es halt wirklich am schlechtesten angelegt.
Ja, das stimmt. Fabian, hast du eine Idee, wie wir hier noch investieren könnten, damit unser Geld hier nicht verschimmelt auf dem Podcast-Konto? Wobei, so viel ist da nicht drauf.
Also auf unserem Podcast-Konto frage ich mich, ob überhaupt was drauf ist. Ja?
Vielleicht gibt uns die Frau von den Pfandflaschen da ein bisschen was ab für unser Podcast-Konto.
Ja, wer weiß. Ja. Ja, vielleicht können wir so ein Reisemikroset verschicken nächstes Mal.
Sehr gut, sehr gut. Das Problem. Ist gut, ja.
Ja, weil die Mikroprobleme ziehen sich immer bei fast allen Gästen durch. Das ist eine Option. Aber wie sieht denn so bei dir der Tag aus, Robert? Was hast du da für Hacks, dass man praktisch ja effizient arbeiten kann? Hast du da Software im Einsatz? Bist du da diszipliniert, der Handy aus? Oder wie machst du das im Alltag?
Also ich bin ja auch Social Media unterwegs, das heißt, ich bin permanent mit dem Handy unterwegs und beschäftigt. Ja, ich kann auch nicht sagen, wie viele Stunden ich auf Social Media verbringe. Ich bin permanent auf Social Media mittlerweile dabei, Kommentare zu beantworten und auch andere Inhalte zu konsumieren, die für mich sehr wichtig geworden sind. Aber generell sind für mich so die entscheidenden Hacks dabei, dass ich ganz wenig am eigenen Notebook sitze. Das heißt, ich habe mein eigenes Notebook aufgegeben und arbeite dann nur noch private Dinge durch. Und damit bin ich gezwungen, auf dem Handy kann man nicht viel arbeiten. Ja, bin ich gezwungen, zum Beispiel die Beantwortung von Nachrichten meiner Assistentin zu delegieren. Das heißt, wenn ich eine E-Mail reinbekomme, ich lese mir schon die durch, schicke dann eine Sprachnachricht ihr zu, wie sie das ungefähr beantworten soll. Aber wenn ich jetzt während des Tages immer wieder E-Mails sehe, die ich dann nicht beantworten kann, sie sind auch in meinem Kopf drinnen, ja, dann hält mich das auf. Ja. Und ich bin immer ein Freund davon, entweder gesammelt etwas zu machen, en bloc sozusagen, Gespräche, Zoom-Meetings oder die Beantwortung von Fragen, oder ich delegiere es und dann ist es auch aus meinem Kopf verschwunden und da kann meine Assistentin schauen, wann es für sie passend ist, das en bloc eben zu erledigen. Und diese Fixierung auf das Notebook hat mir geholfen, das nicht mehr zu tun, weil, wie gesagt, auf einem kleinen Mobiltelefon kann man ohnehin nicht viel Relevantes machen, also nicht viel Schaden anrichten am Unternehmen, wenn man ineffizient wird. Und das ist wirklich ein großer Punkt, was mir geholfen hat, so zu verfahren. Und ansonsten ist es einfach IT natürlich. Ja. Wir leben in fantastischen Zeiten, wo man erstmal kostenlos bekannt werden kann auf Social Media und auf der anderen Seite, wie man sein Unternehmen Unternehmen über die richtige IT-Infrastruktur so hochgradig automatisieren kann, dass man viel weniger Kosten mit Personal hat, weil so vieles halt über das richtige CRM, cloudbasierte Systeme heutzutage handelbar sind. Das ist fantastisch, was wir da für Möglichkeiten jetzt aktuell haben.
Und ich habe ein Video von dir gesehen, wenn man jetzt mit jemandem gegründet hat, ja, beispielsweise eine Podcast GmbH, ja, und man will den Mitgesellschafter loswerden. Was kann man da machen?
Oh, das ist so böse. Ich habe leider schon auch viele böse Dinge als Unternehmensberater erlebt, ja. Und ich sage häufig meinen Kunden, wenn ich zum Beispiel eine Gesellschaft berate oder einen Unternehmer berate, sie müssen sich erstmal festlegen, wen ich beraten soll. Ja. Ich kann nicht das Unternehmen beraten, ich muss einen uns beraten, den Geschäftsführer oder den führenden Gesellschafter oder den zweiten Gesellschafter. Das hat später Auswirkungen, ja. Und was ich tatsächlich erlebt habe, wenn ich jetzt eine Podcast GmbH habe und die verstehen sich nicht mehr, die Leute, dann muss man halt mal den einen Geschäftsführer mal prüfen, wie der seine Reisekostenabrechnungen dargelegt hat, ob er Spesen geltend gemacht hat. Ich habe das in einem Fall mal erlebt. Da hat ein Detektiv einen Handwerksbetrieb, einen Geschäftsführer, das war sogar ein Familienbetrieb, die sich zerstritten haben intern, jetzt den Blick haben, um zu sehen, was er dort macht und ob er diese Kosten, die er hatte, seinem Unternehmen dann einreicht, das Reisekosten, was er natürlich getan hat. Und daraufhin haben sie ihn dann in einer Gesellschafterversammlung, die sie ordnungsgemäß einberufen haben, aus wichtigen Grund, wegen diesen Pflichtverletzungen, ausgeschlossen, und dann hat er nach der Satzung, das haben die meisten Satzungen so, kein Stimmrecht, ja. Dann ist er wirklich draußen.
Weil der Beschluss ja gegen ihn selbst ging, ne? Es war ja die Frage, ob er abrufen wird, und deswegen darf er nicht mitstimmen, ja.
Okay. Genau. Da kann er auch einen Anwalt auffahren, er kann einen Patt einige Zeit lang schaffen, aber letztendlich der Unternehmer, der Fakten schafft, der also den ersten Schritt macht, ja. Die andere kann dann langfristig gegen klagen, aber er kommt nicht mehr rein. Man wird dann später eine Abfindung vereinbaren, aber er ist wirklich dann draußen. Das habe ich mehrmals erlebt, ja, dass das funktioniert. Deshalb sollte man sich gegen so etwas absichern und noch höhere Hürde fahren, wie man gegenüber dem eigenen Unternehmen abrechnet, welche Formalien man einhält, ja, nicht nur aus steuerlichen Gründen, sondern auch aus Gründen, dass man nicht angreifbar wird. Ja. Da liegt ganz viel Probleme begraben, die andere Unternehmer irgendwann einholen werden.
Also Fabian, du kannst dich darauf verlassen, hier wird jede Reisekostenabrechnung ordnungsgemäß sein, nachdem du diesen Tipp gehört hast, aber natürlich wäre das auch
wir
so
sollten
der Fall.
Eigentlich mal mehr reisen, Christian.
Ja, das stimmt, ja.
Dafür ist vielleicht der Verein ganz gut geeignet.
Ja, oh ja. Ja, da kommen wir damit schon zum nächsten Thema. Also das ist ja jetzt so das große Thema von dir auch, glaube ich, wie du sagst, du willst die Leute vor dir als ehemaligen Inkasso-Unternehmer schützen. Und da hast du ja wirklich auch viele gute Vorschläge für die Struktur, wie man sein Unternehmen aufbauen sollte. Und vielleicht nochmal ein Wort vorher, bevor wir zum Verein kommen. Das habe ich auch gesehen. Da ging mir natürlich als Steuerberater, schlug mein Herz höher, als du empfohlen hast, eine Kommanditgesellschaft und Co. UG zu gründen. Du hast es ja so ein bisschen anders vorgeschlagen, als es eigentlich üblicherweise gemacht wird. Ja?
Umgekehrt.
Kannst du dazu vielleicht nochmal kurz was sagen? Ja,
klassischerweise, wenn man irgendwann mehr verdient, als man zum Leben braucht, dann macht man eine GmbH auf. Ja? Das ist fast, alle machen das so. Aber nicht für alle ist eine GmbH die geeignete Rechtsform. Und wenn sie hat eine Haftungsbeschränkung, die Leute sagen, das ist das ideale Package, Haftungsbeschränkung, steuerliche Vorteile, nur noch ein Gehalt beziehen, ja, plus eben Körperschaftsteuer und so weiter. Tolles Modell, aber nicht alle sind in der Lage, eine GmbH formell richtig zu führen. Und vor allem sind nicht alle Unternehmer auch schon stabil genug vom Umsatz her, dass sich zum Beispiel ein gleichbleibendes Gehalt als Geschäftsführer ausbezahlen können. Und dann verschludern sie was, nehmen ein Darlehen raus, ja, und versuchen das dann später aufzurechnen, haben keine gute steuerliche Beratung im Hintergrund, die sie davor schützt, ja, das nicht zu tun. Und dann leben sie halt von dem Geld, was sie steuerlich gar nicht haben, weil sie keine Rücklagen für steuerliche Sachen gebildet haben. Und dann holt sie die Vergangenheit irgendwann ein, weil sie ihr Geschäft nicht unendlich skalieren können, was halt nicht immer höher geht, ja, oder eher mal wieder runtergeht. Und für solche Unternehmer ist es schade, dass es keine andere Rechtsform gibt. Aber ich meine, sie gefunden zu haben, nämlich im Rahmen einer Kommanditgesellschaft. Die Kommanditgesellschaft ist ein Geschenk in Deutschland, die es nur in sehr wenigen Ländern, ich glaube nur Österreich und Deutschland gibt. In der Schweiz gibt es sie zum Beispiel nicht. Und das ist die Möglichkeit, dass man die mal umdreht. Wir kennen ja alle die GmbH und Co. KG üblicherweise. Das heißt, das ist vor allem für die gesamten Mittelstand gut, für die meisten Handwerker, die arbeiten so, die möchten eine Haftungsbeschränkung haben. Das heißt, die GmbH ist hier haftender Gesellschafter, der die Gesellschaft führt und eben mit seinem Vermögen als GmbH haftet. Und die Familie ist meistens dann als Kommanditisten dabei und können so auf Grundlage ihrer privaten Steuerquote, Steuer, das ganze Geld herausnehmen, aber haften nicht mehr persönlich. Aber warum kann man es nicht umdrehen, ja? Man könnte doch als Unternehmer sagen, ich gründe jetzt eine kleine UG als Holding. Das ist nicht teuer, die macht wenig Buchungssätze, also die wird nicht viel kosten im Jahr. Und da gehen die Überschüsse hin, die ich nicht privat benötigt habe. Und wenn ich dann in einer Kommanditgesellschaft diese UG, die ja wirklich fast nichts kostet am Anfang, als Kommanditist einsetze, also genau andersherum, nicht als haftender Gesellschafter, sondern als Kommanditist, als Teilhafter, ja, dann haftet er vielleicht mit 100 Euro Pflichtanlage, bekommt aber alle Überschüsse, die ich nicht als komplementär, als und das würde ich als Unternehmer machen, also persönlich haften reinzugehen, mit meinem guten Namen sozusagen oder auch nicht, ja, aber eben nicht die Haftungsbeschränkung einer GmbH anzunehmen, sondern als persönlich haftender Gesellschafter zu arbeiten, und dann kann man sich relativ einfach aus der Personengesellschaft über die Haftungsvergütung, über Satzungsgestaltung einen guten Gewinn rausnehmen. Den versteuert man privat, und was man drin lässt und nicht braucht, der landet dann automatisch in der Körperschaft und wird dort nach körperschaftlichen Steuerbedingungen versteuert, was ihr besser wisst als ich, ja. Und damit hat man so ein Modell auf den Kopf gestellt, hat die Vorteile, aber nicht die Nachteile. Und ich finde es nicht nachteilig, wenn der Unternehmer persönlich haftet, in den meisten Fällen, wo wirklich was scheppert, also eine GmbH in die Insolvenz gegangen ist. Ja. Ich kenne viele Insolvenzverwalter, habe oft mal auch mit Staatsanwaltschaften zu tun gehabt in meiner Zeit als Unternehmensberater. Und die bestätigen mir alle, dass 90% aller GmbH-Geschäftsführer sich in einer Insolvenz entweder strafbar oder einer Pflichtverletzung schuldig gemacht haben. Das heißt also, die meisten hilft die GmbH nicht, die meisten schadet sie nur, die das nicht wirklich professionell handeln können. Und dafür ist dieses Modell gut, mal so eine KG auf den Kopf zu stellen. Das ist, denke ich, gar nicht so schlecht.
Also ich finde das Modell auch ganz interessant, weil ich würde ja da auch zu 100% zustimmen, dass die Geschäftsführer in einem Krisenfall natürlich sofort auch irgendwo zu befürchten haben, angegriffen zu werden vom Insolvenzverwalter, weil der der Meinung ist, die Insolvenz hätte natürlich schon viel eher angemeldet werden müssen, und alle Geschäfte, die bis dahin getätigt wurden, werden angefochten und müssen dann eben privat vom Geschäftsführer erstattet werden, oder weil vielleicht die Bücher nicht sauber geführt wurden und das Finanzamt kommt nochmal oder so. Da gibt es ja auch in der Abgabenordnung Möglichkeiten, dann den Geschäftsführer persönlich zu belasten. Also das ist wirklich auch, da hast du völlig recht, das lese ich auch mal wieder, dass alle sagen, Gottes Willen, bloß keine andere Rechtsform, weil nur die GmbH oder die UG schützt ja vor der persönlichen Haftung, und das ist ja wirklich viel zu kurz gedacht. Also da habe ich auch schon viele praktische Fälle erlebt, wo ich dachte, Mensch, hättest du nicht noch irgendwo die 10.000 Euro auftreiben können, um die Insolvenz abzuwenden? Wo es soweit ist, geht es dir richtig an den Kragen eigentlich. Ja, das ist wirklich problematisch.
Richtig, ja. Ich finde, damit bei einer GmbH realistisch führen kann, ja, sollte man vor allem halt den Steuerberater, den Anwalt sehen, der einen laufend beraten muss, und auch der Anwalt muss laufend Vertragswerke prüfen, AGBs prüfen, das richtige Framework machen, erreichbar sein. Der Steuerberater muss die Gesellschaft mit ein bisschen proaktiv machen, das heißt, es muss Beratung mit dabei sein für den Unternehmer. Das heißt, wir reden hier von Kosten, realistisch gesehen, von rund 20.000 Euro im Jahr. Und wenn man diese Kosten allein für diese beiden Berater nicht hat, ja, plus die Buchhaltung, ja, dann halte ich es für zu wenig finanzielle Power, um so eine GmbH ordnungsgemäß führen zu können. Dann schludert man, und dann ist man in einem Bereich drin, der in der Krise zu Problemen mit Sicherheit führen wird, weil das Aufräumen später ist meistens dann schon zu spät, daraus noch was zu machen.
Und ich glaube, dein Modell mit der KG hat ja auch den Vorteil, dass man die Bilanzen gar nicht veröffentlichen müsste, weil man ja dann eben gerade keine Haftungsbeschränkung hat und deswegen auch darauf verzichten könnte, die Jahresabschlüsse zu veröffentlichen. Das ist ja auch so ein Thema, was du immer mal aufgreifst, ne? Was eigentlich auch viel zu sehr zu wenig betrachtet wird, dass man ja als Unternehmer auch echt viel Preis gibt mit bestimmten Rechtsformen und dass man natürlich auch so ein Interesse haben sollte, das zu minimieren. Also Stichwort Geschäftsartenschrift oder eben auch die Jahresabschlüsse irgendwo im Bundesanzeiger öffentlich abrufbar zu haben, ne?
Das ist schon gut, aber ich finde, also ich mache das jetzt sehr lange, und ich finde die GmbH schon eine sehr, sehr gute Rechtsform. Ich bin Fan von der GmbH, auch von der UG mittlerweile. Finde ich eine tolle Startup-Rechtsform, aber nur für Unternehmer, die das im Griff haben und die genügend große und stabile Geschäfte machen. Und für andere finde ich eben diese Rechtsform ungeeignet. Aber ansonsten bin ich totaler Fan davon. Die hat wirklich das beste Package, und am idealsten finde ich, dass der Unternehmer nur noch angestellt ist und keine anderweitigen Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit oder so erzielt. Ja, das macht das Ganze schlanker und leichter zu planen von den Steuern her, aber nicht alle können auf diesem Level eben von Anfang an so arbeiten.
Ja, und da haben wir hier natürlich auch schon viele Folgen gemacht zum Thema clevere Lohnbestandteile für GmbH-Geschäftsführer. Ich glaube, da sind 18 Tipps oder so. Klasse. Ja, also das ist natürlich auch steuerlich hochinteressant, wenn man sich selbst anstellen kann.
Genau.
Tja, aber jetzt lass uns doch mal zu dem Verein kommen. Also ich glaube, Fabian, wir haben ja noch nie über einen Verein gesprochen, oder?
Nee.
Wenn dann so irgendwie im Bereich Gemeinnützigkeit oder so. und dass man das für unternehmerische Tätigkeiten einsetzt, das ist natürlich was, was man nicht so häufig liest oder sieht. Wie kommt man denn auf diese Idee?
Ich finde den Verein ist ein Glücksfall, dass ich mal den vor 8 Jahren, das ist mir über den Weg gelaufen, hat mal ein Unternehmer mir so eine Pause eines Workshops mal erzählt, was er gerade macht. Der hat ein Bestandshaus mit 40 Wohnungen im Allgäu damit realisiert und hat es geschafft, steuerfreie Mieternahmen zu bekommen, ohne Gemeinnützigkeit. Er kann den Verein alleine als Person, Unternehmer kontrollieren. Das hat mich total fasziniert. Und mittlerweile, also es ist immer von meiner Philosophie her, dass steuerliche Vorteile immer an letzter Position stehen. Für mich ist immer entscheidend, dass man ein Geschäft wirtschaftlich sinnvoll betreibt, so gut wie möglich. Im zweiten Punkt, dass man sich absichert persönlich. Und dann erst, wenn diese Struktur noch Steuersparen zulässt, ist das eine Möglichkeit der Gestaltung, die man machen könnte. Man sollte aber nicht nach der Steuergestaltung seine Unternehmen ausrichten. Das ist meistens ein Weg, der in die Katastrophe führt. Oder sinnlos ist, weil er zu teuer ist. Ja. Und der Verein ist ein Geschenk, weil ich nenne den Verein auch Stiftung für Arme oder die 1-Euro-Stiftung, weil der Verein kann ziemlich vieles, ja, was auch eine Stiftung kann. Aber mal ehrlich, ein Unternehmer, der ein Unternehmen aufbaut, ein Startup langsam in die Gewinnzone führt, ja, da macht sich doch darüber keine Gedanken. Und erst die Unternehmer, die, sage ich mal, ein Millionenvermögen aufgebaut haben, die machen sich über Stiftung Gedanken, weil es auch so furchtbar teuer ist, sich darüber beraten zu lassen, das Ganze genehmigen zu lassen, vom Staat und aufzubauen. Ja. Die Stiftung ist schon mit Abstand die beste Rechtsform, finde ich, um sich zu schützen als Unternehmer, wenn man, wie Mensch ärgere dich nicht, spiel alle seine Figuren im Haus mal irgendwann drin hat. Ja. Aber der Verein bringt einfach Unternehmer dazu, sich vorher persönlich ein bisschen abzuschirmen, ein bisschen abzuschützen, zu schützen, bevor man eben diese Größenordnung erreicht hat. Ein Verein kostet Gründungskosten 300 Euro, Notar- und Gerichtskosten, ja. Und das ist so amateurhaft, dass das jeder in der Lage ist, mit ein bisschen Einlesen einen Verein zu gründen, zu führen. Das ist nicht schwierig, ja. Wenn man die ganzen Mythen wie Gemeinnützigkeit und ich brauche 7 Mitglieder und so weiter mal hinter sich gelassen hat, dass man dafür steht, wie das funktioniert, kann das jeder schaffen. Und das finde ich etwas, was so fast so gut ist wie eine Stiftung, aber für jeden grundsätzlich machbar ist, ja. Und das ist, finde ich, ein Geschenk, was jeder Unternehmer auch annehmen sollte. Das ist so gut, ist das.
Okay, Mythos Nummer 1. Es braucht 7 Mitglieder, um einen Verein zu gründen. Da musst du doch mal genauer drauf eingehen, weil ich hätte jetzt, wenn man mich gefragt hätte, gesagt, ich brauche 7 Mitglieder. Brauche ich die gar nicht?
Ja, das ist typisch, erstmal finde ich diese 7er-Regelung schrecklich. Das ist typisch Deutschland. In der Schweiz und Österreich sind es genau 2. Im DGB in Deutschland steht auch drin, ein Verein ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen für einen gemeinsamen Zweck, der nicht gewinnorientiert ist. Das heißt, man braucht nur 2. Aber um eben einen Verein auch ins Vereinsregister eintragen zu können, um dann die ganzen Vorteile nutzen zu können, gehört sich selber und so weiter, braucht man leider in Deutschland 7 Gründungsmitglieder, aber auch nur für die Gründung. Danach reicht es aus, wenn man 3 Mitglieder hat. Das heißt, wenn einer wirklich 7 nicht hat, dann geben wir eben eigene, sag ich mal, Gründungsmitglieder, aber wir haben sogar Vereine gegründet, die nur dafür da sind, Vereine zu gründen, ihnen zu helfen.
Also juristische Personen können ja auch Mitglieder werden, stimmt's?
Ja, können auch. In München ist es dem Vereinsregister recht egal. Da konnte ich einen Verein gründen mit mir und meinen 6 nahestehenden Gesellschaften, die ich als Geschäftsführer führe. In anderen Gerichten nein. Da sagen die aufgrund von Kommentaren im Recht, dass die alle von einer Person kontrolliert werden, deshalb als Gründungsmitglieder nicht wahrgenommen werden. Ja. Das heißt, es müssen schon in der Regel Gesellschaften sein, die unabhängig sind und nicht jetzt von dem Präsidenten oder Vorstand geführt werden. Das ist ungut. Familienmitglieder gehen, es sollten aber volljährige Mitglieder sein. Aber grundsätzlich, ich habe noch nie erlebt, dass man Schwierigkeiten hat, als Unternehmer zumindest mal die 7 Gründungsmitglieder zu finden. Und 4 davon können gleich schriftlich bestätigen, sie gehen raus mit Eintragung ins Register. 3 müssen drin bleiben und dann reicht es aber auch. Und 3 Leute findet man. Und bei diesen 3 Leuten kann der Initiator Sonderrechte verliehen bekommen auf Lebenszeit, die in die Lage versetzen, alleine zu schalten und zu walten, wenn er das möchte. Und damit haben wir einen Verein, der alleine grundsätzlich führbar ist. Man muss zu dritt bleiben, aber das ist keine so allzu große Hürde für mich.
Das heißt also, wenn ich jetzt diese Hürde mit den 7 Mitgliedern bei der Gründung geschafft habe, dann könnte ich, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich würde jetzt einen Verein gründen und mir würde meine Frau einfallen und Fabian, ja, die jetzt Vereinsmitglieder sind, dann könnte ich mich ausreichend sichern dagegen, dass die beiden da an das Vermögen rankommen, indem ich zum Beispiel sage, ich will Vorstand auf Lebenszeit sein, oder?
Ja.
Wie würde man das machen?
So eine Möglichkeit, also am besten ist, finde ich, dass man mehr Stimmrechte bekommt, ja, also doppelte, dreifache Stimmrechte bekommt, was rechtlich möglich ist. möglich ist, dass man auch Mitglieder entlassen kann. Man könnte ein Vetorecht bekommen, man könnte den Vorstand auflösen. Es gibt so viele Sonderrechte. Es ist nicht definiert. Man muss mit den Gerichten teilweise auch verhandeln. Mhm. Wir gehen meistens den Weg so, dass wir erstmal nur eine Satzung einreichen, die keine Sonderrechte vorsieht, dass wir schnell sind, dass wir also für den Rechtspfleger einen einfachen Sachverhalt darstellen. Und wenn wir dann eingetragen sind, dann gehen wir unsere Wunschliste durch in einer zweiten Satzung und lassen diese vorher von der örtlichen Industrie- und Handelskammer absegnen, dass die sagen, das passt für sie, weil die IHK ist die Institution, die dann das Gericht um ein Gutachten ersuchen wird, wenn sie unklar ist, was sie machen soll. Und es ist wirklich so, da es hier wenige Definitionen gibt bei Vereinen, jedes Gericht, jeder Rechtspfleger sieht das ein bisschen anders. Ja. Und wenn wir mal manchmal nicht weiterkommen, dann fragen wir den Rechtspfleger, wo das denn steht. Und dann ist die Diskussion meistens beendet, weil es eben nirgendwo steht. Also insofern, wir haben da viel praktische Erfahrung aufgebaut. Ja. Es gibt genügend Sonderrechte. Das Einfachste sind doppelte Stimmrechte zum Beispiel, um sich seine Mehrheit zu sichern. Und damit hat man ja schon eine Möglichkeit auf Lebenszeit geschaffen mit Nachfolgeregelung, ja, dass man da wirklich sicher abgesichert ist und da nichts passieren kann. Solange es man nicht mit dem Verein übertreibt, es gibt ja gerade den Kompakt-Fall mit einem Verein, also diese politische Zeitschrift oder was es ist, ja. Man sollte also vielleicht vermeiden, wenn man wirtschaftlich hier sich absichert, politisch Ambitionen damit zu verbinden. Das ist keine so gute Idee. Das sollte man nicht machen.
Ja. Das hat sich ja jetzt gezeigt und man kann aber auch verhindern, also man kann ja regeln, dass für den Eintritt von neuen Vereinsmitgliedern man dann auch zustimmen muss. Ja, also das ist ja auch was auf jeden Fall ausgeschlossen ist.
Selbstverständlich. Ja. Mhm. Also ich finde, also um es weiter auszuholen, ich finde, Vereine sind das Richtige, wenn man sie nicht nur auf 3 Mitglieder beschränkt und sagt, ich möchte hier einen Vermögensschutzverein haben für mich und meine Familie. Im Idealfall verbindet man dieses Thema mit einem wirtschaftlichen Aspekt, dass man sein Unternehmen oder seine Ideen fördert und dann den Verein öffnet für wirkliche Fördermitglieder, die keine Stimmrechte haben, die für einen passiven Einkommensstrom sorgen, der steuerfrei im Übrigen sein kann, wenn man es richtig macht, und der wirklich eine gute Idee verfolgt und umsetzt, was aber auch im wirtschaftlichen Bereich für das Unternehmen nützlich sein kann, auch Kundenbindung bedeuten kann oder gegenüber Behörden eine offene Tür zu bekommen. Man kann auch Ehrenpräsidenten aufnehmen. Bei der GmbH geht das nicht. Ja? Also man kann den Verein gut einsetzen, aber man sollte ihn, wie alles, was man machen sollte, nicht nur als Modell sehen, sondern man sollte ihn als Möglichkeit sehen, ihn auch wirtschaftlich so zu integrieren in sein Unternehmen, dass er einen nützlichen Vorteil bietet und dann eben nebenbei eben den Aspekt Vermögensschutz zu betreiben, als jemand, der alleine schalten und walten kann, aber das sehe ich nur als Nebenaspekt an, den man erreichen wird, aber man sollte ihn verbinden mit den großen Möglichkeiten, die ansonsten noch der Verein bietet.
Mhm. Das ist ja wirklich interessant. Aber nur nochmal, dass wir uns da richtig verstehen. Wir sprechen ja jetzt hier nicht von gemeinnützigen Vereinen, so wie man sie klassischerweise im Steuerrecht kennt. Ne? Also wir würden ja da, Verein würde keine gemeinnützigen Zwecke verfolgen, weil das würde ja auch bedeuten, dass man, das klingt jetzt so abwertend, aber dass man natürlich die Allgemeinheit fördern muss, dass man selbstlos tätig ist und so weiter. Das hätten wir ja hier nicht, sondern wir haben rein den Zweck, letztendlich die Mitglieder zu fördern. Und das sind dann in der Regel wahrscheinlich einfach auch Familienmitglieder. Das ist eine Familie, die da gefördert wird, oder? Wie würdest du das?
Ganz genau. Ich sag mal, so einen typischen Fall, den ich als einfachsten Fall sehe, ich mache ein Unternehmernetzwerk auf und binde da meine Bekannten rein, meine Kontakte rein als Fördermitglieder ohne Stimmrechte. Und die zahlen alle aus ihrem Unternehmen einen Mitgliedsbeitrag, weil ich ihnen Kontakte verschaffe in diesem Verein für Unternehmer. Und aus der Vereinskasse fahren wir regelmäßig in den Urlaub, machen dort Veranstaltungen, Netzwerktreffen auf Mallorca von mir aus, kaufen dann eine Finca als Vereinsheim, die jeder nutzen kann, haben Spaß dabei, ja, ist alles steuerlich wunderbar. Und nebenbei habe ich einige private Assets drin, die ich in den Verein integriere, habe vielleicht ein paar Anteile meiner Holding drin, dass ich, wenn ich mal rausfliegen sollte wegen 90% Problem und so aus der Insolvenz, dann wird mein Verein meine Holding übernehmen, ja. Und so kann ich beides miteinander kombinieren, ja. Aber ich kann den wirtschaftlich voll nutzen. Es ist nicht gewinnorientiert, aber ich möchte den zum Beispiel den Zweck verfolgen bei mir. Ich möchte Unternehmern einen Vorteil bieten, Kontaktnetzwerke aufzubauen, ja. Und das ist etwas, was für die Mitglieder einen Zweck darstellt, der nicht gewinnorientiert ist. Vollkommen möglich anzumelden. Aber ich kann damit so viel machen. Und ich finde, wenn man das Ganze komplett durchdenkt, ja, ich finde, die ideale Struktur für einen Unternehmer ist das ganz normal sein operatives Geschäft, meistens eine normale Holding als GmbH dabei und dann ein Verein, der ein paar Anteile in der Holding hält, im Fall der Fälle, dass die einfach gesichert wird, dass er rausfliegen kann, ja, über den Ausschluss. Und dazu ist immer noch sehr sinnvoll, eine Stiftung zu haben, am besten in Liechtenstein, ja, am besten mit einem wohlklingenden Namen, dass jeder davon ausgeht, dass da mein Vermögen gehortet wird, ja, aber da ist nichts drin. Mein wirkliches Vermögen ist im Verein drin. Und da kommt keiner ran, das ist unterm Radar. Und wenn ich mal wirklich so einen scheppernden Fall habe, dann laufen die nach Liechtenstein, versuchen ein paar Jahre lang die Stiftung zu knacken. Und ich weiß aber, das hat mit dem gar nichts zu tun. Das finde ich ideal, so ein Ziel zu bieten. Das finde ich perfekt.
Also das müssen wir, also da habe ich gleich ganz viele Fragen.
Ja.
Das Erste, was ich ganz interessant finde, ist, dass du einfach sagst, okay, die operative Gesellschaft, die Holding, ja zum Beispiel, kennt man ja das Holding-Konstrukt, Fabian, haben wir ja auch schon tausendmal besprochen, ja, Holding oben drüber, GmbH, darunter liegt dann die andere GmbH, man kann steuerfrei ausschütten und so weiter. Aber na klar, diese ist natürlich auch im Zweifel, wenn das an das Privatvermögen des Gesellschafters geht, auch mit im Feuer.
Ja.
Und da wäre also der Rat, dass man eigentlich sagt, okay, an der Holding ist man selbst beispielsweise zu 99% beteiligt und zu 1% ist der Verein noch beteiligt. Und wenn also jetzt die Privatperson in die Insolvenz geht, gibt es dann im Gesellschaftsvertrag wahrscheinlich eine Regelung, in der sowas steht wie, wenn ein Gesellschafter in die Insolvenz geht, kann der andere die Anteile aufkaufen, sicherlich zu einem günstigen Preis, oder? Darauf wird es hinauslaufen. Mhm. Ist das so?
Ein Ausschluss. Also wenn der Gesellschafter selber zu verantworten hat, in die Insolvenz zu gehen oder seine Anteile denn gefällt, dann sieht die Satzung eben einen Ausschluss vor, dass die Anteile eingezogen werden. Dann hat der Gläubiger einen Abfindungsanspruch, der muss bewertet werden durch einen Sachverständigen, was ein Jahr dauert, was sehr teuer ist, was beide Seiten zur Hälfte am besten tragen sollen. Es soll dann der faire Unternehmenswert bestimmt werden. Und dann wird dieser Unternehmenswert über bis zu 10 Jahren verzinst an den Gläubiger ausbezahlt. Das heißt, jedes Modell mit Vermögensschutz, was hält, wird auch Kapital verloren gehen. Das heißt, der Gläubiger wird Geld bekommen, aber über 10 Jahre verteilt, nicht allzu viel. Man kann sich auf so eine Situation ja einstellen und den fairen Unternehmenswert derzeit deutlich reduzieren durch bestimmte Maßnahmen, ja. Aber wichtig ist immer, man muss transparent bleiben, ja. Das heißt, alle Modelle, die man aufbaut, müssen so transparent sein, dass man sie jederzeit dem Insolvenzverwalter mit allen Verträgen oder der Staatsanwaltschaft vorlegen kann. Und trotzdem muss das Ganze funktionieren. Das heißt, man wird immer Geld verlieren, ja. Aber wenn ich in so einer Situation bin, ich komme als Unternehmer unter die Räder, meine Holding steht im Feuer, der Verein übernimmt es dann, ich habe einen Abfindungsanspruch, den ich dann über 10 Jahre bedienen möchte, kein Insolvenzverwalter wird das akzeptieren. Also bin ich dann im Bereich des Deals und alleine um den Wert festzustellen, was dieser faire Unternehmenswert darstellt, wird es 2 Jahre dauern. Und dann verhandeln wir in Ruhe, das heißt, es passiert erstmal nichts. Ja. Das Gleiche kann ich auch mit Grundstücken machen oder mit Wohnungen machen. Das heißt, ich schaffe eine Situation, dass ich in einer Krise viel Zeit gewinne, um mich zu konsolidieren, um nicht gleich damit Probleme zu haben. Und dann dealen wir mit dem einen Vergleich aus und sorgen dafür, dass der einigermaßen human bezahlt wird. Aber ich werde nicht alles verlieren.
Mhm. Ja, sehr interessant. Also gerade auch aus steuerlicher Sicht hier in unserem Steuerpodcast kann man ja auch mal sagen, so ein Verein ist eigentlich eine genauso gleichwertige Holding wie eine GmbH, was jetzt zumindest die ganzen steuerlichen Begünstigungen angeht. Ja, wir sprechen da ja immer davon, dass bei der Holding Gewinnausschüttungen nur mit 1,5% besteuert werden oder auch der Verkauf der darunterliegenden Anteile, wenn es Kapitalgesellschaften sind, eben auch nur mit 1,5%. Genau dieselben Vorteile hat ja auch der Verein. Also der kann ja genauso diese Einnahmen so niedrig besteuern, weil es eben genauso eine Körperschaft ist wie eine GmbH auch.
Nicht ganz, ja. Also ich bin natürlich kein Steuerberater. Ich rede jetzt mit 2 Steuerberatern. Ich tue mir natürlich schwer dagegen, was
aber
zu sagen.
Aber gerne belehre uns eines Besseren. Nein, wir haben ja angedeutet, dass das nicht unser täglich Brotgeschäft ist.
Aber quasi, weshalb ich auch sage, dass man normalerweise nicht die gesamte Holding als Verein nutzen sollte, das ist sehr konsequent gedacht. Ich mache das so, aber es ist wirklich sehr konsequent gedacht. Aber wenn man sich damit dem Thema noch nicht so perfekt beschäftigt hat, sollte man da schon aufpassen. Das hat schon Auswirkungen. Und man sollte sich immer steuerlich beraten lassen, weil ein Verein ist zwar eine Körperschaft, aber eben keine Kapitalgesellschaft. Das heißt, man muss sich steuerlich beraten lassen von einem Experten, eben von einem Steuerberater, ob das im Einzelfall auch so ist, dass eben weiterhin diese Ausschüttung so gelassen ist. Ich kann es nicht in jedem Fall pauschal sagen. Pauschal ist eh alles verkehrt, ja. Aber es ist eben keine Kapitalgesellschaft. Das sollte man schon noch beachten. Die Regeln sind so, ich kenne sie auch nur so. Aber im Einzelfall könnte es vielleicht anders sein und da wage ich mich nicht aufs Glatteis.
Ja, genau. Aber dann gut, also da würde ich aber jetzt mal meinen Daumen hoch machen und eigentlich sagen, das wäre so, ja, wenn der Verein also dann Ausschüttung bekommt. Und genauso könnte es ja so sein. Also kennst du da auch Fälle, bei denen der Verein Immobilien hält? Das könnte ja auch ganz interessant sein.
Ja, natürlich.
Weil der Verein ja nicht, also man kennt das ja
Immobilien
so.
Immobilien sind super interessant.
Genau, ne, man kennt das ja so bei der GmbH. Alles, was die GmbH an Einkünften hat, sind Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Da gibt es so eine Vorschrift, die das so regelt bei Kapitalgesellschaften. Und genau die gilt ja beim Verein nicht. Das heißt, der Verein kann rein theoretisch ja auch Privatvermögen haben und damit Immobilien im Privatvermögen halten und da eben nur rein theoretisch 15% Körperschaftssteuer drauf zahlen und keine Gewerbesteuer. Das ist ja eigentlich auch was, was völlig underrated ist, oder?
Das ist ein Weg, ja. Es gibt aber auch den Weg, der Gesetzgeber fördert Vereine und Stiftungen dazu, Eigentum sich zu verschaffen, also Wohnbauprojekte zu bauen oder Bestandsimmobilien zu kaufen. Denn wenn man es gut hinbekommt, dass man die Wohnungen an Vereinsmitglieder, Fördermitglieder ohne Stimmrechte vermietet, dann sind oder können, wenn man es richtig gestaltet, die Einnahmen aus der Vermietung bei 0% liegen, also gar nicht versteuert werden. Und das bietet natürlich keine andere Rechtsform. Das geht bei Stiftungen und Vereinen. Es gibt hier auch Vorschriften, dass das muss ein gewissen Anteil sein. Ja, es ist alles nicht ganz einfach zu handeln, deshalb auch die steuerliche Beratung. Aber grundsätzlich möchte der Gesetzgeber erreichen, dass hier nicht gewinnorientierte Körperschaften gefördert werden und nicht irgendeine Bauträger GmbH, die damit nur die nächsten Vermögenswerte für sich privat aufbaut. Ja, bei Vereinen geht das. Im Gespräch sind sogar momentan Mitarbeiterhäuser. Es sind Unternehmen, für Mitarbeiter zwischen Ballungsgebieten Häuser aufbauen, die sie dann den Mitarbeitern vermieten, die Wohnung, und die müssen noch nicht mehr Mitglieder werden. Da sollen sämtliche Einnahmen steuerfrei sein. Aber das ist noch das ist noch nicht in Gesetze gegossen, ja, aber es scheint so in diese Richtung zu tendieren, dass dieser Weg immer weiter geöffnet wird, weil eben das für den Gesetzgeber eine Möglichkeit darstellt, eben nicht gewinnorientierte Projekte zu fördern.
Ja, einen großen Haken gibt es ja, wenn man so an die Schenkungssteuer denkt. Soll ich da was zu sagen oder hast du da auch eine Meinung zu?
Bitte, erstmal so.
Ja, weil es ist ja so, das ist ja bei Familienstiftungen auch schon so, wenn man denen also dem Familienverein oder der Familienstiftung Vermögen überlässt, dann sagt ja der Gesetzgeber, das ist eine Schenkung und will diese Vermögensübertragung der Schenkungssteuer unterwerfen. Und das große Problem ist ja jetzt bei Familienvereinen, also Vereine, die vor allem dafür da sind, eine Stammfamilie zu fördern. Ja, das, vielleicht hast du da auch noch eine Idee, um das Problem zu umschiffen. Ja. Aber da ist eben auch noch das Problem, dass man da eigentlich keinen Freibetrag hat, sondern eigentlich alles dann sofort mit 30% Schenkungssteuer besteuern müsste, so wie als wenn man jetzt auch eine Schenkung an eine liechtensteinische Stiftung macht.
Genau.
Bei einer deutschen Familienstiftung, haben wir schon oft drüber gesprochen, haben wir 400.000 Euro Freibetrag, Und das macht den Verein natürlich dann doch wieder so ein bisschen unattraktiver, wenn man da wirklich Vermögen rein übertragen will, oder? Wie würdest du das sehen?
Vor allem, ich sehe eben den Verein nicht als Ersatz zur Stiftung. Das ist er nicht. Ja. Ich sehe den Verein als Instrumentarium für angehende Unternehmer, die in der Aufbauphase sind, bevor sie reich geworden sind, schon dazu, Vermögenswerte zu sichern. Und im Idealfall erfolgt der Vermögensaufbau im Verein und nicht durch die Übertragung von Privatvermögen auf den Verein. Und dazu gehört eben aus meiner Sicht eben, dass er einen geringen Anteil an einer Stiftung, an einer Holding bekommt. Das hat keine großen steuerlichen Auswirkungen. Oder dass man dem Verein über die Verpflichtung am Anfang einfach die Vereinsbeiträge zu zahlen oder eine Sonderumlage zu machen oder einen Grundbetrag zur Verfügung zu stellen, aber eben sich verpflichtet zu tun, dass man nicht in die Schenkung reinkommt, ja, sondern dass man nur dem Verein die Mittel gibt, damit er in der Lage ist, seinen Zweck zu erfüllen als Gründungsmitglieder. Alles, was ich als Schenkung mache, ist ohnehin anfechtbar aus meiner Sicht. Jetzt für 10 Jahre, weil es sind ja alles Leute, die sich dann kennen, ja. Das heißt, da wäre ich so sehr vorsichtig, ja. Also sehe ich ihn gar nicht so sehr als Pendant zur Stiftung, dass ich jetzt einmal einen Batzen Vermögenswert übertrage. Ich kann dazu auch nicht viel sagen, wie das dann gehandhabt wird, wenn man das mit hohen Vermögenswerten macht. Es gibt ja auch bei der Erbersatzsteuer, die auch Vereine und Stiftungen gleichermaßen betrifft, diese Konstellation, dass man diesen Freibetrag von 400.000 Euro auch für den Verein nutzen kann. Ich weiß ja, ob das auch für die Schenkung gilt, da bin ich überfragt. Aber persönlich ist es gar nicht der Weg, den ich verfolgen will als Unternehmer. Es ist wirklich da, um eher Vermögen aufzubauen, seine Anteile zu sichern, ein bisschen was entgegenzunehmen, vielleicht das Eigenkapital entgegenzunehmen, um eine Wohnung zu kaufen und dann im Verein zu finanzieren. Das finde ich den realistischeren Ansatz dabei.
Okay, und du hattest noch gesagt, dass da gibt es ja auch viel auf Social Media, die zum Beispiel sowas Ähnliches über die Genossenschaft sagen, dass es auch möglich ist, das Geld dann steuerfrei aus dem Verein rauszubekommen.
Ja, kann ich.
Also das ist natürlich jetzt hochtheoretisch und da könnte man wahrscheinlich in verschiedenste Rechtsprechungen einsteigen, aber deine Meinung dazu würde mich natürlich schon interessieren, weil dieses Modell, hey, wir fahren dann alle zusammen in den Urlaub und haben uns alle lieb und der Verein bezahlt das, das ist natürlich aus meiner Sicht schon streitanfällig, würde ich jetzt sagen.
Ja, also ich sehe da folgende Aspekte. Erstmal, ich hatte langjährige Kunden in der Beratung, die haben sowohl Genossenschaften als auch Familienstiftungen und die sind damit hochzufrieden. Die, bei den Stiftungen sind es immer, sage ich mal, mindestens zweistellige Millionenvermögen, die da drin sind, also schon mehr, dass die Kosten im Verhältnis stehen. Bei den Genossenschaften haben die in der Regel 1 bis 2 Jahre gebraucht, um sich mit den Finanzämtern zu einigen, dass sie rund 70% ihrer privaten Ausgaben durch die Genossenschaft nicht ins Privatvermögen bekommen mussten. Ist aber ein Spießrutenlauf, ist sehr schwierig, das zu erreichen. Muss gelebt werden, wie alles, das muss gelebt werden. Und im Verein ist es so, dass der einfachste Weg wirklich die Reisen sind. Das heißt, wenn ich meine Vereinsmitglieder drin habe, wozu ja auch Kinder und Jugendliche und Familienangehörige gehören können und damit mit den Dingen verreise für Vereinszwecke, ich muss auch nicht viel dokumentieren, also dass ich sage, ich möchte sozialen Wohnungsbau fördern und möchte mir eben anschauen, wie das, keine Ahnung, in Südamerika verfolgt oder in den USA verfolgt wird, dann kann ich das tun. Es ist keine Lustreise, aber ich muss eben keine Messe haben, die ich dann irgendwie dokumentieren muss oder so, wie ein GmbH-Geschäftsführer. Und ich kann auch alle meine Vereinsmitglieder mitnehmen, aber ich muss mir selber Kriterien schaffen. Das heißt, wir machen Reisekostenregelungen, wo wir genau definieren, in welchen, wie wir reisen dürfen als Vereinsmitglieder, wer grundsätzlich mitkommen darf. Ja. Ich unterwerfe mich eigenen Regeln, die ich durch meine Mitgliederversammlung beschließen lasse. Und dann bin ich ein großes Stück in einem Bereich drin, der akzeptabel ist. Das ist die Theorie. Ja. Die Praxis ist ein bisschen anders. Aus meiner Sicht, aus vielen, vielen Jahren Beratungspraxis und Führung von eigenen Vereinen, interessieren sich Finanzämtern und Behörden im Allgemeinen nicht für Vereine. Die werden als minderbemittelt angenommen, ja, dass man denen eher helfen muss. Ja. Und bei Prüfungen, wenn da irgendwas auffällt, habe ich immer wieder gesehen, dass die Angestellten beim Finanzamt einem helfen, das zu korrigieren, Vorlagen dafür zur Verfügung stellen, wirklich sogar Telefonkontakt aufnehmen. Auch bei den Gerichten ist es so, wenn ich eine Satzung einreiche, die nicht geht, dann helfen die mir, das auszubessern und sagen sogar, wie ich das zu machen habe mit kompletter Mustersätzen, die ich verwenden soll. Ja? Das heißt, ich bin hier unterm Radar, ich bin hier völlig minderbemittelt, werde ich angesehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man den Vereinszweck nicht nur vorgibt, sondern einen Zweck findet, den man auch leben kann und vorweisen kann. Und dann ist man da ziemlich weit in Sicherheit. Und wie alles, man sollte es nicht übertreiben, es muss in einem gesunden Verhältnis stehen bleiben. Aber beim Verein ist gerade das Thema Reisen besonders einfach.
Also ich glaube schon, dass wir hier natürlich auch irgendwie das Thema verdeckte Gewinnausschüttung gegebenenfalls hätten. Mhm. Ich kann es nur sagen, zum Beispiel bei dem Thema Genossenschaften, da haben wir natürlich auch ein paar Mandanten bekommen, die dann auf diese, na, irgendwo diese Tipps gehört haben, das jetzt probieren. Und das ist schon immer herausfordernder. Ne? Es gibt da auch jetzt erste Finanzverwaltungen, die da auch wirklich ganz klar sagen, das funktioniert so nicht. Und also da bin ich sehr skeptisch. Aber da bei der Genossenschaft ist es ja auch so, dass da einfach aus dem Prinzip der Genossenschaft heraus das möglich sein soll. Ne? Und ich glaube, das ist beim Verein natürlich noch stärker gegeben, dieses Prinzip der Mitgliederförderung. Also ich stimme dir schon zu, dass das sicherlich funktionieren kann, aber man sollte es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das würde ich jetzt vielleicht wie alles, als Steuerberater noch ergänzen. Ne?
Alles realistisch lassen, alles prüfen lassen. Alles auch gut dokumentieren. Deshalb, wie gesagt, eigenen Regeln sich unterlegen, ja, eigene Reisekostenreglements auferstellen. Das ist sehr gut, Verfahrensdokumentation machen, das ist immer gut, ja. Muss man auch teilweise machen. Aber generell im Verein geht das sehr gut, wenn man gewisse Grenzen einhält. Die Vereine sind unterm Radar, werden auch nicht besonders beäugt, finde ich, was ich in der Praxis gesehen habe, ja. Aber ich muss mich halt damit wohlfühlen mit dem Modell, dass es für mich funktioniert. Und deshalb sage ich ja, es muss gelebt werden. Ich muss einen wirklichen Zweck haben. Ich muss dem wirklich nachkommen, diesen Zweck. Und wenn es ihnen das Minimale ist, Unternehmerkontakte zu machen, europaweit, weltweit, ja, dann kann ich das ausleben, ja. Und dann ist der Verein eine Möglichkeit, das auch so darzustellen. Es ist nicht dargestellt. Es ist ja tatsächlich dann so, was ich tue. Und dann bin ich schon im Bereich, wo ich mich sehr sicher fühle. Aber es muss realistisch bleiben, wie überall.
Ja, sehr spannend. Was wäre denn aus deiner Sicht der erste Schritt, wenn man jetzt sagt, hey, das mit dem Verein interessiert mich, da will ich mich jetzt weiter mit befassen. Ja. Wie könnte man da vorgehen?
Das sage ich immer in meinen Workshops, wenn ich darüber berichte. Ja. Der beste Schritt, sich über ein Thema grundsätzlich erstmal Gedanken zu machen, ist es, ins bürgerliche Gesetzbuch reinzuschauen. Der Verein ist dort im BGB ab Paragraph 21 bis 79 mit wenigen Paragraphen grundsätzlich geregelt, ja. Und es ist überraschend klar geschrieben. Im Steuergesetz komme ich selber nicht weiter. Da finde ich sofort die Lust zu lesen. ich weiß, in unserem Steuergesetz, wenn ich einen Paragraphen lese, ab der Hälfte nicht mehr, wo ich jetzt überhaupt gelandet bin, ja, wie ich da hingekommen bin. Und beim BGB ist es so, das ist für Menschen geschrieben, ja. Das ist total klar. Und diese ganzen Mythen, die wir jetzt gerade ein bisschen aufgearbeitet haben, ja. Wenn man sich nur diese Paragraphen im BGB durchliest, beantwortet sich das alles von selber. Und dann weiß man schon, was der Verein überhaupt ist, was der machen soll, was er kann. Und dann erst sollte man sich mehr Gedanken machen, weil wenn man im Internet recherchiert oder Bücher kauft, wird man mit Informationen überflutet. Und den Verein für Unternehmer, den ich quasi so benenne, den gibt es nicht in der Form. Über den gibt es kaum Literatur. Der hat sich halt mit der Zeit von vielen Unternehmern so erarbeitet. Aber letztendlich ist es ein Kontaktnetzwerk zum Beispiel, was man damit machen kann, ja. Und das lässt sich halt mit der Zeit eben recherchieren. Aber die BGB-Basis, da wird man einfach verstehen, wie das funktioniert. Das ist der einfachste Weg, um sich darüber schlau zu machen.
Und wie heißen solche Vereine dann klassischerweise? Also bekommen die dann den Namen Familienverein des Herrn sowieso? Oder wie wird sowas ausgestaltet?
Am besten sind beschreibende Namen, also was er tut. Ja, ich habe zum Beispiel als selber, meine Holding ist Unternehmer vernetzt Deutschland e.V., ja, in München. Das heißt, es beschreibt schon Namen, dass sich Unternehmer vernetzen sollen deutschlandweit. Das ist die Motivation, die ich verfolge, auch durch meine Workshops. Ich ermögliche damit zum Beispiel Vereinsmitgliedern, dass ich einige Workshops nur für Mitglieder anbiete, was auch wieder steuerlich für mich sehr interessant ist, damit etwas zu machen. Ich bringe damit auch Leben in den Verein rein über Fördermitglieder. Aber generell sollte man beschreibende Namen machen, die sind meistens etwas langweilig, ja. Aber gerade für Gerichte sind das dann ideale Sachen. Es gibt auch Unternehmer, die möchten ihr Unternehmen fördern oder die möchten den Part Forschungs- und Entwicklungsarbeit oder Lobbyarbeit auslagern, weil sie immer Probleme haben, das auch steuerlich zu erklären, was sie hier genau tun. Ja? Und es ist manchmal leichter, dem Verein einfach einen regelmäßigen Beitrag oder eine Rechnungsstellung hin und her, Leistungsaustausch zu machen und dann den Vereinen diese Tätigkeiten machen zu lassen, die eben nicht per se gewinnorientiert ablaufen müssen. Und dafür ist der Verein ja eigentlich die einzige Rechtsform. Wenn wir Dinge machen, die nicht komplett gewinnorientiert sind oder nicht gewinnorientiert sind als solche, dann habe ich ja ohnehin kaum Möglichkeiten. Da gibt es eigentlich nur den Fall als Rechtsform, um so etwas machen zu dürfen. Ansonsten komme ich ja dann in Probleme rein, wenn ich das in der GmbH zu viel ausmache. Und noch vielleicht ein Punkt zur verdeckten Gewinnausschüttung. Der besteht auch im Verein, obwohl ich keine Ausschüttungen habe. In dem Sinne, er hört sich ja selber ohne Anteile. Aber die verdeckte Gewinnausschüttung, nach dem, was ich bislang erfahren habe, ist etwas größer beim Verein. Also die Grenzen sind weiter, weil der Verein eben keinen Gewinn haben soll oder haben muss. Ja, das heißt also, ich muss keinen Gewinn um ihn drin lassen. Das heißt, die Grenzen sind dann ein bisschen softer als woanders.
Das kann man tatsächlich auch so in der Steuerliteratur nachlesen. Das ist die herrschende Meinung. Das stimmt auf jeden Fall.
Freut mich. Ja, sehr schön. Bestätigt mich, ja.
Genau. Ja, sehr spannend. Also ich fand das zum Verein, ich habe das immer schon, habe ich am Anfang gesagt, neugierig verfolgt und mich hat das jetzt sehr nochmal bestärkt, dass das interessant ist. Also danke für deinen Input dafür.
Ja, gerne.
Gibt es noch irgendwas, was sehr wichtig ist zu erwähnen beim Verein, was man noch den Hörern mitgeben sollte?
Es ist, man sollte realistisch bleiben, man sollte wirklich einen Zweck finden, den ich gewinnorientiert ist, den man machen möchte. Das kann etwas mit dem Unternehmen sein, das kann mit einem etwas privat sein, eine Leidenschaft, die man nachgehen möchte, ja. Etwas Gutes, was man machen möchte, auch wenn es nicht gemeinnützig sein muss, ja, das wäre eine gute Idee und dann ist es realistisch aufzubauen. Aber man sollte nicht alles auf eine Karte setzen. Ich sehe den Verein eher so als nebenbei, dass man damit ein bisschen was sichert, dass man nicht immer wieder auf Null zurückfällt, wenn irgendwas passieren sollte, dass man sich auch mal an seine eigene sichert als Unternehmer, mal drüber nachdenkt, weil als Unternehmer verliert man immer alles. Ja? Das heißt, es gibt selten den Fall, dass, wenn wirklich was schief geht, dass man dann großartig gefördert wird oder großartig Nachsehen bekommt. Ja? Als Unternehmer ist man immer im Zielfaden praktisch, im Zielkreuz. Ja? Und man muss deshalb an sich auch denken, an seine Sicherheit denken, an seine Geschäftsassets denken, dass sie gesichert sind, dass man nicht immer wieder bei Null anfängt. Und das ist eben im Verein in jeder Phase als Unternehmer möglich und nicht erst, wenn man Millionen auf dem Konto hat und dann entweder die Stiftung machen kann oder dann das Geld hat, sich zur Genossenschaft beraten zu lassen. Ja. Beim Verein ist es halt einfach low level. Ja. Und deshalb sollte man jeder sich das mal anschauen, das in Erwägung zu ziehen.
Ja, sehr spannend. Fabian, hast du noch eine Ergänzung dazu oder eine Frage?
Ich habe interessiert mitgehört, ja, bei euch da mal schalt und walten lassen heute.
Ja, sehr gut, danke.
Das muss auch mal sein. Ja. Ja. Ich fand es sehr spannend, ja, was es für Möglichkeiten gibt und war, glaube ich, sehr tiefer Podcast in dem Thema und bedanke mich auf jeden Fall, Robert, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Genau, dem schließe ich mich an.
Vielen Dank fürs Zuhören auch und für die interessanten Fragen. Die können ja nur dann zu einer Antwort führen, wenn auch die Fragen gut sind. Ja. Insofern vielen lieben Dank, dass ihr mich da mit reingenommen habt. Das ist für mich eine große, große Ehre heute.
Ja, hat uns auch gefreut. Das ist auch eine Ehre für uns und dann sind wir soweit durch. Ich glaube, war ein spannender Podcast. Und dann bedanke ich mich nochmal, ja, und wünsche euch beiden noch eine schöne Restwoche.
Genau.
Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Dankeschön.
Robert, wir verlinken deine Sachen, wo man dich erreichen kann. Na, einfach hier mal unter dem Podcast. Wer sich da interessiert, kann sich ja sehr dann gerne noch an dich wenden. Und genau, danke auch von meiner Seite und bis nächste Woche. Tschüss. Danke, Robert, für deinen Input. Tschüss.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Dankeschön. Tschüss.